Ja, guten Morgen miteinander. Vielleicht mögt ihr euch noch so an die Schulzeit erinnern. Oder vielleicht ein Pfadi oder die Jungschar. Ich weiß nicht, ob es bei der Jungschar auch gemacht wird. Da gibt es so die Spiele. Und bevor das ein Spiel ist, werden zwei ausgesucht und die müssen ihre Mannschaft wählen. Und dann wird der Reihe nach abwechslungsweise einfach wird jemand wieder gewählt von denen, die zur Verfügung stehen. Und ich habe es gehasst. weil man dann eben vielmals, ja, ich bin nicht gerade der Sportlichste, vielleicht als Letzter gewählt ist worden oder einer der Letzten. Und das ist eigentlich nichts anderes, als einfach, was eigentlich in der Gesellschaft grundsätzlich so ein bisschen ist. Die Besten, die Beliebtesten in der Geschäftswelt, die Produktivsten, die Erfolgreichsten, die werden ausgewählt für irgendwelche Aufgaben oder vielleicht irgendwo die Mutigsten, die man einfach braucht. Auf jeden Fall die Starken. Ich habe hier Inserat gesucht, Rettungskräfte gesucht, oder? Und da werden Helden gesucht. Natürlich einerseits, weil sie zu Helden können werden im Rettungseinsatz, aber wahrscheinlich auch, weil sie heldenhaften Mut haben, oder? Und darum hier die ausgestreckte Hand. Helden gesucht. Helden gesucht. Und ich habe ein Stelleninserat hier von der Kirchgemeinde Rackerstadt. Und ihr werdet es sehen, es ist halt ein bisschen klein, ich habe es hier ein bisschen klein geschrieben, ich werde es vorlesen. Gesucht sind kirchliche Mitarbeiter oder ein kirchlicher Mitarbeiter, heldenhaft die eierlegende Wollmilchsau für Gottes Weinberg oder in Rackerstadt. Unsere superdynamische Kirchgemeinde sucht per sofort eine inspirierende Persönlichkeit, die bereit ist, sich 24/7 und an Feiertagen etwas mehr für das Reich Gottes und unser Dorfleben aufzuopfern. Das Profil ist theologische Brillanz und Kommunikationstalent. Sie sind ein Wortkünstler, predigen wie Luther, sind intellektuell auf Augenhöhe mit Augustinus, erklären die Trinität aber so, dass sie auch im Kindergarten verstanden wird. Demografisches Wunder, sie sind nicht älter als 40 Jahre alt, verfügen aber über 30 Jahre Berufserfahrung und die Lebensweisheit eines 60-Jährigen. Soziale Superkräfte, sie sind gleichzeitig charismatischer Motivator für die Jugend, ein empathischer Besucher und Tröster für die Betagten, sowie ein kontaktfreudiger und vernetzender Teilnehmer an örtlichen Veranstaltungen. Belastbarkeit, Burnout ist für sie ein Fremdwort. Ihr Akku lädt sich während 18-stündigen Arbeits- oder lädt sich während 18-stündigen Arbeits- und Präsenzzeit von selbst auf. Teamplayer und Multitalent, sie sind ein top-versierter Manager, jederzeit bereit, alle anfallenden Aufgaben zu übernehmen, spielen mindestens 5 Instrumente, führen das Sekretariat mit links und reparieren bei Bedarf auch die Kirchturmuhr. Und Arbeitshaltung ist allzeit bereit, Nachlässigkeit und Fehler machen liegt nicht drin. Ihre Aufgaben, Gottesdienste und Kirchenanlässe, sie gestalten Feiern so modern und abwechslungsreich wie eine Megaparty, aber so traditionsverbunden wie eine lateinische Messe. Seelsorge, sie sind jederzeit erreichbar, auch nachts um 3 Uhr, für existenzielle Fragen wie zum Beispiel Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und Präsenz, sie sind an jedem Anlass präsent, trinken mit den Jungen ein Bierchen und mit den Senioren einen Tee, ohne je müde zu wirken oder die Etikette zu verlieren. Was wir bieten, ein Gehalt, das sich strikt an den biblischen Bescheidenheit orientiert, Schätze im Himmel inklusive, ein Pfarrhaus mit historischem Charme, das bedeutet, es zieht und die Heizung fällt im Winter aus, und die einmalige Chance, es niemals allen recht machen zu können. Und fühlen Sie sich berufen? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung inklusive Nachweis über mindestens 2 vollbrachte Wunder an unsere Kirchgemeinde. Gut, das ist jetzt das Stelleninserat, das wir hier haben, oder? Was gebraucht wird in den Kirchen, in den Gemeinden? Jetzt komme ich zum biblischen Teil. Ihr mögt mir verzeihen, dass ich da ein bisschen sarkastisch war. Gott braucht keine Helden. Bei Gott sieht das anders aus. Gott sucht Normalos, ganz normale Menschen. Ja, Gott sucht sogar Nobodies. Nichts. Niemand, der in der Welt von nichts gelten. Und da gibt es einen Text, den möchte ich euch lesen. 1. Korinther 1, Vers 26. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister, sagt der Paulus, der Korinther. Kommen wir noch darauf zurück. Die Korinther, speziell die Gemeinde. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht? Wer hat er gewählt? Wer hat er berufen? Wer hat er in seine Mannschaft hineinnehmen? Als er euch berief, es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, wer von Menschen unbedeutend ist, ja verachtet wird, wer bei ihnen, andere Übersetzungen, die dort noch einmal sagen, vor den Menschen, es geht um, vor den Menschen ist ein ganz anderes Urteilskatalog, wer von ihnen nichts zählt und als schwach gilt, den hat Gott sich erwählt. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen, damit sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Es geht dort nachher noch weiter, wo das noch mehr verteuft wird in diesem Text. Könnt ihr das nachlesen? Und der Text, der hat Korinther damals müssen schmerzen. Korinther, immerhin, es ist dort hier jetzt dort hochgradige Redeschulungen, wie dass man in der Rhetorik wachsen kann. Das Bildungszentrum hat es gegeben. Korinther hat unglaublich, also fast am meisten Wert darauf gelegt, auf Bildung, Aussehen, Ansehen, Stärke, welche, auch nachher in der Gemeinde natürlich, welche Gaben hat man, studierte Lehrsamkeit. Und das hat ihnen wehgetan, wenn der Paulus etwas schreibt. Und ich weiß nicht, wie es uns im 21. Jahrhundert geht, in der Gemeinde. Auf was sind unsere Augen und Ohren ausgerichtet? Auf die Schönen, die Mächtigen, die Einflussreichen, Reichen, die Promis. Manchmal habe ich den Eindruck, ich bin doch ein bisschen kritisch, dass christliche Werke, Gemeinden und auch in den Zeitschriften eigentlich, wenn man sich möchte, gerne brüsten mit möglichst bekannten, berühmten, erfolgreichen Persönlichkeiten und die dann vorstellt. Und ich sage nicht, das ist grundsätzlich falsch. Und ich bin froh, gibt es bekannte Grössen, ob es jetzt Fußballstars sind oder ganz bekannte, erfolgreiche Geschäftsleute, die gläubig sind. Und das heisst ja hier, das ist nicht unmöglich. Es heisst einfach hier, es gibt nicht viele. Es gibt nicht viele. Natürlich gibt es das auch. Und ich bin dankbar, dass es die auch gibt. Aber das ist nicht entscheidende. Ich finde einfach, oder finde es speziell, dass früher die Bibelschulen, die es gegeben hat, die heissen heute mindestens Seminar. Oder? Und ich lese ja manchmal auch so Stelleninserat, was so gesucht wird eben in den Gemeinden. Und heute ist der Bachelor, wenn nicht schon gar der Master, Pflicht, oder? Noch besser natürlich der Doktor, oder? Und das stellt man einfach fest. Und ich frage mich, wenn das, oder? Wenn der Standard kommt, dann muss der wirklich gleich ausbrechen. Aber, und jetzt sagt uns die Bibel hier etwas, und das ist ein biblischer Text, das ist das, was Gott uns sagt. Gott wählt unbedeutende Schwächlinge in seine Mannschaft. Und warum ist das so wichtig? So wichtig in unserer Gesellschaft? Gerade weil viele sich nachher unbedeutend vorkommen. Unwissend vorkommen, schwach vorkommen, in den Gemeinden innen und irgendwie ihre Gaben irgendwie unter den Scheffel stellen und sich gar nicht mehr getrauen, ihre Gaben auch zum Einsatz bringen. Schauen wir mal rein, Jesus, seine Jünger. Wer hat er da zu Jüngern, zu seinen Jüngern eigentlich gewählt? Sozusagen ist das Kompetenzteam von Jesus. Nennen wir es mal so. Es ist das Kompetenzteam von Jesus, wo er sich ausgesucht hat. Wir können sagen, die erste Bibelschule oder die erste Missionsgesellschaft, eine Mini-Missionsgesellschaft, nämlich die direkte von Jesus Christus selber. Und dann gehen wir bei ihm schauen, wie hat er ausgesucht und wen hat er sich ausgesucht. Und zwar für nicht weniger, um diesen Auftrag geht es ja immer noch, der wichtigste Auftrag, der aufwendigste Spezialauftrag, nämlich so aufwendig, so kostenintensiv, dass Gott arm wird, damit Menschen reich werden können. Das ist also, es gibt keinen aufwendigeren Einsatz, der eigentlich letztendlich hier auf dem Spiel steht. Und jetzt ist doch die Frage, wann hat sich denn Jesus als die ersten Mitarbeiter ausgesucht? Und wir sehen, das Auswahlprozedere wird uns gesagt im Lukas-Evangelium Kapitel 6. Danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott, zu seinem Vater. Bei Tagesanbruch rief er alle seine Jünger zusammen und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Und hier hören wir also Voraussetzung für das Auswahlprozedere. Das ist nicht zufällig. Das ist nicht irgendetwas, wo Jesus einmal gedacht hat, ja, so, der ist noch ein sympathischer Kerl und der da hier, der sagt eigentlich immer ja und der da hier, der hat, ach ja, ich brauche jemanden für Buchhaltung beziehungsweise für Kassenführung und dann der Judas und alles oder so. Nein, das ist gar nichts dem Zufall überlassen. Eine ganze Nacht lang betet der Sohn Gottes, der eins ist mit dem Vater, redet mit dem Vater darüber, wann soll ich in mein Kompetenzzentrum für den wichtigsten Auftrag reinholen? Wann soll ich reinholen? Und er macht das ganz sicher nicht aufgrund von menschlichen Kriterien nach eben Kraft, nach Status, nach Fähigkeiten, nach Erfolgsnachweisen, die müssen vorweisen müssen. Auch nicht nach Sympathie und auch schon gar nicht nach Geistlichkeit, sondern mit göttlicher Absicht. Ich sage es noch einmal, intensivster betet. Ich frage mich, wenn es darum geht, dass wir neue Mitarbeiter brauchen, die wir dir beten. Aber auch, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Ja, sind wir im Gebet dran, damit Menschen berufen werden von Gott in sein Reich, dass sie zu Jesus Christus finden. Und was mir ganz besonders, einfach speziell dürft, er hat um die zukünftigen Schwächen schon gewusst. Es hat nie den Punkt gegeben, wir haben ja vor 14 Tagen, darum bin ich eigentlich auch auf diese Predigt hier gekommen, der Petrus ja ein bisschen genauer angeschaut, was für einen Versager er nachher kurz bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, ist geworden, wie er völlig in sich zusammengefallen ist, der Superjünger, nennen wir es mal so. Und er hat Jesus das alles vorausgewusst. Er hat auch gewusst, dass der Judas wird verraten. Er hat gewusst, dass, wo Jesus gekreuzigt ist worden ist, und sie sind alle davon gelaufen. Jesus hat das gewusst. Und selbst nach der Auferstehung, bevor Jesus aufgefahren ist, heisst, einige zweifelten immer noch. Ach, was ist denn das? Wie so viel Wunder. Und nach der Auferstehung, was sie erlebt haben. Und einige zweifelten immer noch. Und dennoch sagt Jesus zu denen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Er sagt das nicht zu denen, also nur die, die nicht zweifeln im Fall. Er sagt es auch zu denen, die zweifeln. Also auch zu den Schwächlingen im Glauben. Und das ist wichtig, dass wir das sehen. Dass wir das erkennen, dass wir staunen, dass uns das ermutigt. Und er hat das gewusst voraus. Es ist nicht so gewesen, dass Jesus jedes Mal, wenn sie wieder irgendwo schon wieder uns nicht checken, dass er denkt, warum habe ich jetzt den Kerl reingenommen? Nein, das ist nicht so gewesen. Und dann werden sie vorgestellt. Die ausgewählten Teammitglieder. 12 von ihnen. Und er nennt hier, der Lukas, dies sind ihre Namen. Es wäre jetzt interessant, kriegen wir die Namen einfach so zusammen? Kriegen wir die Namen so zusammen? Dann denken wir, sicher, logisch, alles klar, gut. Aber ich bin überzeugt, das würde noch fein ein bisschen knorzen. Weil sie nicht alle so bekannt wie Petrus und Johannes und Jakobus und eben Philippus vielleicht noch. Ja, da können wir dann schon ein bisschen, den Matthäus, der hat ja noch das Matthäus-Evangelium geschrieben. Und natürlich der Judas Iskariot, der natürlich Versager war. Aber nachher haben wir da hier ein paar Namen. Simon der Zelot. Judas, der Sohn des Jakobus. Oder der Bartholomäus. Und dann, ja, okay, ja, da wären wir dann auch schon ein bisschen angesehen, die wirklich noch auf die Reihe zu bekommen. Nicht alle sind so bekannt. Es gibt Jünger, die sich hier Jesus ausgewählt hat, da wissen wir sehr viel, da können wir auch ganze Predigtreihen darüber machen. Und ja, so über den Thomas habe ich auch schon mal eine Predigt gemacht, da liest man nicht so viel, außer dass er ein bisschen zweifelt hat und wie dann Jesus begegnet. Aber dann gibt es einige, es gibt eigentlich nichts, die Bibel geht gar nichts her über die. Jakobus, Sohn des Alpheus, Simon Thaddäus, der Zelot, Judas, der Sohn Jakobus und der Bartholomäus. Ja, vielleicht ist der Bartholomäus der Nathanael gesehen, dann hatten wir 21 Wörter über ihn. Aber eigentlich nicht viel. Nicht viel. Ja, jetzt ist die Frage, sind das da die Unbedeutenden, sind das reine Statisten gesehen? Hat er die einfach noch drinnen gebraucht als Statisten, so ein bisschen als Begleiter? Ich glaube nicht. 4, eventuell 7, wir gehen jetzt mal die Geschwingen durch. Sie waren stinknormale Fischer. Und stinknormal, sage ich, weil ich auch schon auf Fischmärkte war. Und ich habe immer den Eindruck, ich muss ganz schnell durch, weil sonst stinken meine Kleider von Fisch. Ah ja, 4, vielleicht sogar 7. Also das heisst, rund die Hälfte waren Fischer. Einfach Fischer, Berufsfischer. Einer davon war ein Ex-Mitglied einer jüdischen Terroreinheit. Al-Qaida, oder was weiß ich. Also. Einer, ein Zauner, eigentlich der Inbegriff von der verachteten jüdische Korruption, ein Zöllner, die haben nichts gegolten. Einer kommt mit diesem Hintergrund, wird gerufen als Jünger. Und ich sage es noch einmal, von den Restlichen wissen wir eigentlich nur den Namen und keine Fähigkeit und kein Leistungsausweis. Wir wissen einfach nichts darüber. Und dann 11, insgesamt 11, einer ragt ein bisschen raus, der kommt nämlich nicht von Galiläa. Und wisst ihr welcher? Der Judas Iskariot. Der hatte ein bisschen etwas auf dem Kasten gehabt und hat scheinbar nachher auch eine Kasse verwalten. Aber 11, die stammen aus Galiläa. Und aus Galiläa, das wissen wir aus der damaligen Zeit, da sind die Leute gekommen, das war eine ländliche Gegend, dort sind die unbildeten Personen von der Unterschicht gewesen. Ich frage mich, wieso lesen wir hier nicht irgendwelche Namen von, was weiß ich, von, ja, und der Schriftgelehrte, sowieso hat er ihn gewählt der Provinzvorsteher Jakobus, der Provinzvorsteher von dort und dort war. Nein, das sind alles so unbedeutende, normale Leute gewesen. Ich weiss nicht, die Älteren unter uns, vor 25 Jahren, ich habe geschaut, vor 25 Jahren ist Ocean's 11 der Film gedreht worden, beziehungsweise in Kino gekommen. Und vielleicht mögen sich die noch erinnern. Und es geht dort hier in diesem Film darum, dass der Gauner Danny Ocean, der sucht sich 11 Leute aus, weil er einen Casino-Raub machen will. Und sie wollen 160 Millionen beim Casino in Las Vegas ausrauben, rausholen. Und sie schaffen das auch. Und jetzt ist interessant, in diesem Film geht es darum, was für Leute braucht er in seinem Kompetenzteam. Und das sind die absolut Top-Besten. Das sind die Top-Besten. Und er braucht einen Pyrotechniker, einen für Elektronik, Spezialausbildung, einen Sprengstoffspezialist, einen Taschendieb, einen Artist und so weiter. Er braucht einfach die Besten von den Besten für das, was sie hier vorgesehen haben. Und jetzt ist interessant, dass der Regisseur und die Filmemacher, die haben, das ist ganz spannend, die haben nicht nur einfach, dass hier die Besten gebraucht wurden für diese Spezialeinheit, Eingriff, was sie hier geplant haben, sondern sie haben auch die für die damalige Zeit, die allerbesten Schauspieler genommen. Das ist die Top-Besetzung schlecht hingesehen. Die herausragendsten Schauspieler hat man genommen. George Clooney, Matt Damon, also sorry für die Jüngeren, die kommen jetzt da nicht mit, die hören andere. Andy Garcia, Brad Pitt und natürlich Julia Roberts, nicht zu vergessen. Das waren alles top, top bekannte Schauspieler gewesen. Und selbst noch für Nebenrollen, wie zum Beispiel, das war eine kleine Episode von einem Boxkampf in diesem Film. Da haben sie dann nicht irgendwelche Statisten genommen, die da ein bisschen gegeneinander geboxt haben. Nein, dort ist der Wladimir Klitschko gegen Lennox Lewis auftreten. Also wir merken, top, alles top. Also für einen unglaublichen Einsatz hier für den Millionen, 160 Millionen Euro in diesem Casino braucht er Top-Leute, also die Besten von den Besten. Und der Regisseur sagt, ich brauche auch die Besten von den besten Schauspieler. Und das ist ja auch Erfolg geworden. Und dann frage ich mich, die Welt hat diese Maßstab und Gott hat andere Maßstab. Warum? Warum? Warum handelt Gott anders? Der Paulus sagt selber warum. Er sagt, dadurch erklärt er für null und nichtig. Null und nichtig, sagt er. Es ist völlig unbedeutend, worauf Menschen so grossen Wert legen. Und da gibt es jetzt eine ganze Palette, da könnte ich jetzt gerade anfangen aufzählen, wo das überall vorkommt. Insbesondere natürlich bei der Berufung vom König David, also wo der David berufen ist worden. Und ja, Menschen schauen und urteilen nach menschlichen Kriterien. Und dann sagt er, warum ist das so wichtig? Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Und jetzt ist es klar, dass wir kein einziger Mensch darauf kommen soll. Darum haben wir den Erfolg. Darum haben sich so viel bekehrt. Darum wächst die Gemeinde. Darum! Sondern damit sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Das Reich Gottes ist nicht exklusiv. Die damalige Gesellschaft, wie auch die heutige Gesellschaft, jetzt sehr exklusiv denkt. Die besonders Erleuchteten, das ist ja grundsätzlich in allen Religionen ist das so, da gibt es die ganz besonders Erleuchteten, die ganz besonders Starken. Und das ist in der damaligen Zeit auch so gewesen, die Schriftgelehrten, die Spezialgelehrten. Im Judentum hat es die höhere Elite gegeben, die religiöse Elite. Und die haben die anderen ausgeschlossen. Samariter zum Beispiel ausgeschlossen. Zöllner zum Beispiel ausgeschlossen. Da ist einfach ausgeschlossen worden, was nicht in das hineinpasst hat, was eigentlich die Elite gesehen hat. Und das ist exklusiv gesehen. Aber das Reich Gottes, und Jesus hat das ganz klar gemacht, das Reich Gottes ist niemals exklusiv, ist niemals ausschließend. Lukas 4, Vers 18. Er hat mich gesandt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinden. Jetzt muss man wissen, dass sie ausgefrachteten sind, in der damaligen Zeit. Dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden, dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist, dass es nicht mehr exklusiv ist. Matthäus 22, geht auf die Straße und ladet alle ein, die euch über den Weg laufen. Das taten die Boten. Natürlich, es geht hier um das Gleichnis, mir ist das schon klar. Aber es ist interessant, dass es heißt dort hier, brachten alle mit, die sie fanden, böse und gute Menschen, hauptsächlich sie häuslich einladen. Und ich habe heute einfach die beste, die allerbeste Nachricht für Menschen, die Jesus Christus noch nicht angenommen haben als ihren Retter. Jesus Christus ist der einzige Weg zum Vater, um in den Himmel zu kommen. Der einzige, der Sünden vergeben kann. Und wenn er das nicht angenommen hat, geht verloren. Aber Jesus ruft alle, egal wie böse und, oder ob wir ganz fromm sind, ob wir die halbe Bibel auswendig haben. Es ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir Jesus Christus angenommen haben. Was ist das Entscheidende? Da sagte Jesus, lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche ist das Himmelreich. Und nachher jubelt Jesus innerlich, erfüllt vom Heiligen Geist und ruft aus, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du es alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast, den Unmündigen, weil es so unglaublich einfach ist. Weil es ein Kind, ein Kleinkind auch verstehen kann. Dafür preise ich dich. Das ist das Evangelium. Die Rettung und Berufung ist 100%, nicht 99%, es ist 100% Gnade. Und es schließt jegliche menschliche Leistung aus. Noch einmal, sagt der Paulus, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas gross tun kann. Auch da, das wird wieder ausgeschlossen. Irgendetwas gross tun und sagen, aber ich hatte schon noch etwas dazu beitragen. Wir sind Gottes Werk. Sein Reich ist nicht auf menschliche Stärke und auf Frömmigkeit und auf Können angewiesen. Die Gemeinde Jesu ist nicht auf all das angewiesen. Die Mission von Jesus ist nicht auf das angewiesen. Was du vorhast, im Alten Testament schon, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Und das gilt wieder zurück in unsere Erinnerung. Mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Und darum wird der Paulus richtig wütend über Galater, die zwar im Geist angefangen haben und dann plötzlich wieder haben, weil durch die Werke anfangen, machen und irgendetwas tun vor Gott. Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch angefangen hat? Und letztendlich geht es darum, damit die Wirkungskraft von Gott sichtbar wird und er geehrt wird. In Richter 7, Vers 2, wir kennen die Geschichte von Gideon, wo er sagt, und die sind ja sowas von ihr Unterzahl gesehen, die Israeliten, das Heer von den Israeliten. Du hast zu viele Soldaten, sagt er bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich die Israeliten vielleicht sogar noch damit brüsten und sagen, das haben wir geschafft, yes! Und das hat Gott nicht wollen. Und darum hat er es aber reduziert auf die 300 Unbewaffneten letztendlich. Soldaten. Und sie haben den Sieg davon geredet. Aber das ist allein Gnade Gottes, wo der Sieg gewirkt hat. Apostelgeschichte 4, Vers 13. Jetzt sind wir wieder bei den Aposteln, beim Kompetenzteam von Jesus. Sie sahen, und das sind jetzt wieder die religiöse Elite, sie sahen den Freimut von den Fischern und so weiter. Und wunderten sich, denn sie wussten, dass es ungelehrte und einfache Leute aus Galiläa waren. Hey, da ist etwas abgegangen. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und der Paulus staunt darüber, meine Kraft, was auch immer er hatte für eine Schwäche. Aber Gott hat ihm gesagt, ich lade die Schwäche, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Gott redet, wir sehen immer noch, warum. Warum macht er das? Redet, repräsentiert sich, kann man auch sagen, von Anfang an, mit seinen Jüngern auf die einfachste und verständliche Weise, das heisst in der Sprache vom Volk. Der Paulus sagt, und er wird ja eigentlich können, sich schon etwas einbilden, das sagt er ja gerade, aber ich bilde mir nichts ein auf mein Theologiestudium und meine, was ich alles auf dem Kasten habe, sondern er hat eine ganz einfache Botschaft vom Kreuz gehabt. Ganz eine einfache Botschaft vom Kreuz. Und er sagt, ich bin nicht zu euch gekommen mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst, sagt er. Auch wieder zu den Korinther, die doch so viel Wert legen. Hey, starke Redner. Aber meine Rede, sagt er, das, was ich gesagt habe, das ist nicht mit ausklügelter Überredungskunst. Und nochmal, es sind dort hier die höchsten Redekunstschulungen gesehen in Korinth. Und das haben sie ihm ja bemängelt, dem Paulus. Und sagt, nein, ich habe auch ganz einfach das Evangelium gebracht. Aber entscheidend ist, und das ist hier, steht, Gottes Geist. Wir können hochgeschliffene Reden halten. Wenn Gottes Geist nicht drinnen wirkt, dann sind sie einfach null und nichtig. Ich sage nicht, dass eine hochgeschliffene Rede nicht auch an Geist gewirkt. Das habe ich dann nicht gesagt. Aber das ist entscheidend ist, dass Gottes Geist zum Ausdruck kommt. Also, das alles haben wir angeschaut und letztendlich, damit wir nicht den Mut verlieren. Weil wir von uns denken, dass wir wegen unseren Fehlern, wegen unseren Schwächen, wegen unserem Versagen, nutzlose Nobodies, normale. Das müssen wir den Starken, den Grossen überlassen. Der Paulus sagt, ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Ich bin sowas von ein Sünder. Aber, dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Das finde ich so stark. Es ist, dass Gott uns seine Gnade gibt, seinen Geist gibt. Das soll nicht vergeblich sein. Wir können nicht sagen, es spielt keine Rolle, wir lassen die anderen machen. Gott hat uns berufen. Wenn wir die Erlösung, die Rettung angenommen haben, dann sind wir eben aus Gnade berufen. Dann sind wir errettet, dann sind wir Kinder Gottes. Und dann soll die Gnade nicht vergeblich sein. Sondern in dieser Schwäche innen, wo wir uns vielleicht drinnen sehen, wie der Paulus auch. Er sagt auch, ich bin eigentlich der Unwürdigste, ich bin eigentlich der, der als allerletzter können Apostel werden konnte. Aber Gottes Gnade, die soll nicht vergeblich sein. Ich will es jetzt einsetzen. Gehen wir noch schwingen, rein schauen in Hebräerbrief. Da sind außergewöhnlich befähigte Leute gesehen. Die haben unglaublich erfolgreich auffällende Daten vorgebracht. Was die alles standgebracht haben, schreibt hier der Hebräerbriefschreiber. Was die alles in Glauben standgebracht haben. Und in Kampf wuchsen ihnen Heldenkräfte. Und haben sie auch Leute da, nehme ich an, es ist der Daniel gemeint, das Maul zugehalten, sie unberührt geblieben im Feuerofen und so weiter. Und nachher kommt dort hier eine Auflistung von den Unbedeutenden, von den Unauffälligen, von den erfolglosen Mitarbeitern. Doch andere, die auch Gott vertrauten, die auch Gott vertrauten, wurden verhöhnt, gequält, getötet, irrten in der Wüste und im Gebirge herum und mussten sich in einsamen Höhlen und Erdlöchern verstecken. Steht dort, hier geht es einfach weiter, der Text. Und dann ist interessant, die nächste Aussage, ihnen allen, stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Aufgrund ihres Glaubens, von der Gnade. Erfolgreich oder erfolglos? Spielt keine Rolle. Sie sind im Dienst vom Glauben gestanden. Und ihnen alle stellte Gott aufgrund, ihnen allen, aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Vielleicht haben wir heute Morgen Honig gegessen. Ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, wie das so abläuft, damit wir ein Honigsbrötchen essen können. Für so ein Kilo Honig, für so ein Kilo Honig, sind Bienen unterwegs gewesen. Und die fliegen jetzt gerade im Moment, können wir das beobachten, von Blüte zu Blüte. Und sie holen da hier noch dies noch. Man sieht da hier auf der Seite ein Bein, das es ein bisschen grösser machen. Da seht ihr das Säckchen, das sie anfüllen. Die nehmen das Kerosin gerade mit. He? Die haben kein Kerosinproblem. Und auf dem Rückflug brauchen sie etwa 2/3 von dem Kerosin, das sie gesammelt haben. Und sie bringen nur etwa 1/3. Und das ist ja ein halber Stecknadelkopf gross, das Säckchen, das sie hier haben. Was ist denn das? Und das bringen sie zurück und dann wird das jetzt schlussendlich zu Honig. Und um ein Kilo Honig zu machen, müssen sie etwa 6 Millionen Blüten anfliegen. Und das ergibt insgesamt durchschnittlich eine Strecke von 7-mal die Erde umrunden. Strecke, wo sie fliegen, oder? Ja, Wahnsinn für ein Kilo. Hey, ich hoffe, nächstes Mal, wenn wir den Honig essen, tun wir ein bisschen mit mehr. Da sehen wir es noch ein bisschen besser, wie sie das Säckchen zurücktragen. Aber, und wir vergessen noch gerade etwas dabei. Wir vergessen noch gerade etwas dabei, wenn wir einen feinen Honig essen. Unscheinbar, aber fruchtwirkende Kleinstarbeit, die die vollbringen. Damit wir nachher noch Früchte haben können. Das sind etwa 70% von allen Früchten bzw. von Pflanzen, die wir essen, also auch Rapsen, wo jetzt die Rapsfelder so schön blühen, die bestäubt werden, damit überhaupt Frucht daraus werden kann, damit es fruchtbar wird. Oh, das ist einfach unglaublich. He? Und das ist so unbedeutend, was das kleine Bienchen da hin und her zirkelt und macht. Und ich sage uns und ich ermutige uns, es kommt nicht darauf an, können wir diese super grossen Wunder tun. Haben wir super Kräfte? Sind wir super Rhetoriker? Vielleicht ist es ein stackelndes Zeugnis, das wir von Jesus geben. Vielleicht denken wir, was habe ich eigentlich dem da weiter gesagt? Ich habe ja gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Er hat eigentlich so eine wichtige Frage gehabt. Und ich habe zwar irgendwie schon von Jesus gesagt, nachher kommt in meinen Sinn, was man alles hätte sagen können. Habt ihr das auch schon gehabt? Vielleicht ist es ein einfaches, freundliches Wort jemandem. Vielleicht heute nach dem Gottesdienst. Oder mit jemandem zusammen beten. Vielleicht ist es jemandem anrufen. Vielleicht ist es eine WhatsApp-Nachricht. Vielleicht mit einem Bibelvers. Oder vielleicht einfach, hey, denke dir jemand, der in einer schwierigen Situation ist. Vielleicht eine Einladung. Vielleicht ein Hilfedienst. Was weiss ich? Ganz kleine Sachen. Ihr könnt euch da hier drüber Gedanken machen. Wo einfach das wirkt. Und Gott wirkt so. Es ist in der Gemeinde Jesu, in der ganzen Kirchengeschichte, sind ganz wenige herausragende Persönlichkeiten, die ganz gross herausragen. Natürlich gibt es die auch in der Politik oder auch die ganz grossen Evangelisten, die nehmen jetzt den Billy Graham und so weiter, wo man denkt, wow, aber hey, wenn wir sehen, wie der Billy Graham zum Glauben gekommen ist, dass der von einem Bauer, von einem einfachen Farmer, abgeholt ist worden, wo er ein ganz junger Mann war, der Billy Graham, wo er geholt hat für eine Evangelisation, wo er überschnurrt hat, dass er doch jetzt mit ihm ist, jetzt bin ich extra so weit zu dir rausgefahren, jetzt komm doch bitte mit die Evangelisation. Und dann steigt halt der Billy Graham, ja, wegen dir komme ich jetzt halt mit. Und kommt zum Glauben. Ja, wer ist denn mehr? Der Billy Graham oder der Bauer? Spielt es eine Rolle? Ich habe mich gefragt, da lesen wir in der Apostelgeschichte von Petrus und von Johannes, wo einer heilen kann, der vor dem Tempel ist und er kann augenblicklich wieder laufen. Und wir sehen Petrus und Johannes und wir denken, die Wirkungskräfte, wow! Solche sollten wir heute haben. Dann würde etwas passieren im Reich Gottes. Aber haben wir schon mal daran gedacht, dass dort hier so ganz nebenbei steht, er wurde täglich dorthin gebracht. Das waren Leute, die sind unbedeutend, die werden nicht mit Namen genannt. Die haben ihn da seit Jahren einfach dort hergeschleift, dass er betteln konnte und sein Auskommen hatte. Die werden genau gleich beteiligt sein an diesem Wunder. Sie waren beteiligt. Merken wir etwas, wie wichtig es ist, dass das ganz Gewöhnliche. Nochmal, die außergewöhnliche Feststellung, Ihnen allen stellte Gott aufgrund Ihres Glaubens Vertrauen, das Vertrauen ins Wirken von Gott, ein gutes Zeugnis aus. Und in der Offenbarung 21 steht, von der neuen Stadt, vom neuen Jerusalem, vom neuen Himmel und neuen Jerusalem, da kommt die Stadt, 12 Grundsteine, auf denen standen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Auf denen standen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Ihre Namen stehen dort. Ihre Namen stehen dort. Nicht ihre Wirkungsfelder. Nicht ihre Erfolg, was sie alles geschafft haben. Ihre Namen. Und es sind die Namen der Bekannten, da wird auch der Bartholomäus drauf stehen. Und von den Unbekannten. Und es wird nicht gewertet. Es wird nicht gewertet. Fazit, das Entscheidende ist, dass wir ihm unser Leben hergeben. Dass wir uns in seinen Dienst hineinnehmen, wenn Gnade an uns anfangen wirken, dass die Gnade nicht vergeblich ist. Und dass wir dann einfach uns entscheiden, ich will mich ihm hergeben. Mit dem ganz einfachen Wirken und Helfen. In einfachen Diensten. Uns ihm anvertrauen. Und er wird auf außergewöhnliche Art das segnen und uns zum Segen einsetzen und uns dafür noch belohnen. Und mit diesem Vers schließe ich die Predigt 1. Korinther 15. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Und da meint nicht, strengt nach an. Und nur wenn ihr Helden seid und nur wenn ihr super Kraft habt. Nein, das, was Gott gegeben hat, ganz einfach. Denn ihr wisst ja, dass nichts von eurer Arbeit, die ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Nichts. Amen.